NDR Info. Themen des Tages.
Die Münchner Sicherheitskonferenz geht heute zu Ende. Mit dem Politikwissenschaftler Nico Lange ziehen wir im Interview eine Bilanz. Das ist ein Thema des Tages heute. Wir schauen aber in der nächsten halben Stunde auch auf die Pläne der SPD, die ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren fordert. Und in die Karnevalshochburgen vor dem Rosenmontag. Im Sport geht's dann natürlich noch zu den Olympischen Winterspielen nach Norditalien. Ich bin Jan Oppel. Schön, dass Sie an diesem Sonntag, dem 15. Februar, dabei sind. So ernst war die Lage noch nie. Diesen Satz hört man ja jedes Jahr zur Münchner Sicherheitskonferenz. Aber viele Fachleute waren sich einig, dieses Jahr stimmt's wirklich. Oder wie es der Kanzler in seiner Rede formuliert hat.
Die internationale Ordnung, die auf Rechten und auf Regeln ruhte, ist im Begriff, zerstört zu werden. Ich fürchte, wir müssen es noch etwas deutlicher sagen. Diese Ordnung, so unvollkommen sie selbst zu ihren besten Zeiten war, sie gibt es so nicht mehr.
Ja, und in dieser neuen Weltunordnung suchen die Europäer nun weiter nach Antworten auf die vielen Fragen, die sich stellen. Auch heute, am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz, wo der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wieder in den Fokus rückte, wie Christine Auerbach für uns beobachtet hat.
Das Bild, das die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas von der aktuellen Situation Russlands zeichnet, dürfte Wladimir Putin nicht gefallen. Ja, Russland führe auf allen Ebenen Krieg, auf dem Schlachtfeld, über die Abhängigkeit von Öl und Gas, durch Cyberattacken und Desinformationskampagnen, aber
Russia is no superpower.
Russland sei keine Supermacht. Russland habe den Frontverlauf seit 2014 kaum verändern können und dafür einen hohen Preis gezahlt. Russland sei gebrochen, seine Wirtschaft in Scherben, viele Russen außer Landes. Die größte Gefahr, die derzeit von dem Land ausgehe, ist, dass Russland am Verhandlungstisch mehr gewinne als im Gefecht. Bei den Verhandlungen zu einem Kriegsende müsse man von Russland deshalb deutlich mehr Zugeständnisse fordern, sagt die EU-Außenbeauftragte.
Wir haben in Estland ein Sprichwort, das besagt, wenn man viel verlangt, bekommt man wenig. Wenn man wenig verlangt, bekommt man nichts. Und wenn man nichts verlangt, zahlt man noch drauf.
Wie viele andere Redner auf der Münchner Sicherheitskonferenz fordert auch Kaja Kallas, dass Europa mit am Verhandlungstisch sitzen muss, um einen haltbaren Frieden in der Ukraine auszuhandeln. Noch wichtiger sei es aber, dass die Europäer wissen, was sie wollen. Wenn die ukrainischen Streitkräfte eingeschränkt werden sollten, fordert die EU-Außenbeauftragte, dann auch die russischen. Russland müsse für den angerichteten Schaden in der Ukraine zahlen. Für russische Kriegsverbrechen dürfe es keine Amnestie geben. Und Russland müsse die entführten ukrainischen Kinder zurückgeben. Wie die Welt dann in einem Jahr aussehen wird,
Nobody knows.
Das weiß keiner, sagt Ex-NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er soll die Sicherheitskonferenz ab dem nächsten Jahr leiten.
Aber ich glaube, es ist für Politiker wichtig zu diskutieren, welche weiteren Schritte es jetzt braucht.
Der Aufruf, die Beziehungen zu den USA wieder zu verbessern, aber gleichzeitig neue Bündnisse zu knüpfen, um unabhängiger zu werden, dieser Aufruf zog sich durch die gesamte Sicherheitskonferenz. Und der Aufruf, Europa als das zu zeigen, was es bestenfalls sein kann – ein Staatenverbund, der die Menschenrechte einhält und der verstanden hat, dass man durch Kooperation weiterkommt als im Alleingang. Denn was im Marvel-Superhelden-Universum gilt, gilt auch für die Realität, sagt die EU-Außenbeauftragte Kallas.
Heroes are made by the paths they choose, not the powers that they are graced with.
Helden werden gemacht von den Wegen, die sie beschreiten, nicht von den Kräften, die ihnen gegeben werden.
Und das wollen wir jetzt noch einmal vertiefen mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange, der gerade das Institut für Risikoanalysen und internationale Sicherheit gegründet hat. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und ich habe Nico Lange gefragt, vor der Münchner Sicherheitskonferenz hatten ja viele Sorge, dass die Ukraine ein bisschen zu kurz kommen könnte. Der ukrainische Präsident Selenskyj war auch in München. Was nimmt er denn jetzt mit nach Hause?
Ja, Präsident Selenskyj hat die Münchner Sicherheitskonferenz genutzt, um die Anliegen der Ukraine und mögliche Pfade zum Frieden in den Vordergrund zu stellen, dafür zu werben. Er hat den Preis entgegengenommen für die Menschen der Ukraine. Also die Ukraine stand dann wieder erwarten, doch sehr stark im Mittelpunkt dieser Konferenz. Was er mitgenommen hat, ist leider nicht so richtig zu beantworten, weil ja schon in wenigen Tagen in Genf wieder Verhandlungen stattfinden. Aber keiner der hier in München teilnehmenden Amerikaner gesagt hat, was haben die Amerikaner denn da jetzt vor? Was passiert denn da? Also man muss schon befürchten, dass jetzt nach der Münchner Sicherheitskonferenz eine neue Runde droht, bei der die Amerikaner versuchen, die Ukraine zu irgendwas zu zwingen und die Europäer dann wieder zu Hilfe eilen müssen. Das kennen wir ja schon. Die Europäer sind ja auch bei anderen wichtigen Fragen nicht am Tisch oder zumindest nicht eingeweiht, weil ja hier zwar viel über das transatlantische Verhältnis gesprochen wurde in München, aber die Frage, wie sieht denn eine geordnete Übergabe der europäischen Sicherheit an die Europäer überhaupt aus? Was haben die Amerikaner vor mit den Truppenstationierungen, mit den militärischen Fähigkeiten? Die hat ja keiner beantwortet, die sind weiter offen geblieben. Und man kann jetzt nicht beruhigt aus München wieder nach Hause fahren. Ich bin eher beunruhigt.
In den vergangenen Tagen war die Münchner Sicherheitskonferenz ja geprägt von dieser Frage, wie die USA überhaupt noch mit den Europäern zusammenarbeiten wollen. Nach der Rede des amerikanischen Außenministers Marco Rubio waren ja viele im Saal dann sogar erleichtert. Es gab Applaus. Sie sind nicht so erleichtert, oder?
Ich habe mich darüber gewundert, warum es diese positive Reaktion gibt. Die war aus meiner Sicht überhaupt nicht angemessen. Vielleicht war sie auch Ausdruck eines Wunsches, dass man es gern wieder heimlich hätte wie früher. Oder es war eine Erleichterung darüber, dass es nicht noch schlimmer war. Aber diese Rede war ja von oben herab. Sie war, finde ich, mit einigen sehr kritisch zu sehenden Versatzstücken versehen, so nach dem Motto, wir erklären euch mal, wie man richtig europäische Kultur macht, damit euer Abstieg mal aufhört. Und sie hat zu den entscheidenden Sicherheitsfragen überhaupt gar nichts enthalten. Wenn Sie so wollen, war das J.D. Vance Light. Also ich wäre da nicht aufgestanden für diese Rede.
Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner Rede ja nochmal betont, Europa muss jetzt ein weltpolitischer Faktor mit eigener sicherheitspolitischer Strategie werden. Haben Sie denn in den vergangenen Tagen irgendwelche konkreten Ansätze dafür schon erkennen können?
Also ich will dem Bundeskanzler nicht zu nahe treten, aber das ist natürlich Münchner Folklore. Seit Jahrzehnten reden Europäer bei der Münchner Sicherheitskonferenz darüber, dass die Europäer jetzt mehr für ihre eigene Sicherheit machen und kündigen das auch an, wo ich sage, ja, dann mach doch. Aber dann muss das Geld aus dem deutschen Verteidigungshaushalt auch für europäische strategische Enabler ausgegeben werden, für Satellitenfähigkeiten, für viele andere Dinge, die bisher die Amerikaner machen. Dann muss die Industrie so leistungsfähig werden, dass wir sehr schnell sehr viel mehr produzieren können und nicht einfach sagen, wenn das 2035 geliefert wird, dann ist auch in Ordnung. Also da hängen ja viele praktische Fragen dran an diesen Worten. Das ist möglicherweise immer so, geht mir aber auch in diesem Jahr so. Frag mich, was bedeuten die Worte denn jetzt? Wo ist denn jetzt die Arbeitsagenda, die diese Dinge umsetzt? Und an wen richtet sich das? Also der Bundeskanzler ist ja der Bundeskanzler. Der muss ja nicht Appelle an irgendwen richten, dass irgendwer mal was machen soll, sondern er muss das selbst machen.
Klar, aber wenn es in konkrete Projekte geht, ist es ja in Europa auch nicht so einfach. Das haben wir ja jetzt gesehen. Alleine wenn man mit Frankreich zusammenarbeiten möchte und da eigene Kampfjets zum Beispiel bauen möchte, dass das nicht so einfach funktioniert. Und wenn man dann in ganz Europa schaut, da jetzt einen Block zu bilden und eigene Projekte auf die Beine zu stellen, das ist ja auch nicht so einfach, als wenn man jetzt bilateral mit anderen Staaten verhandelt, oder?
Das stimmt. Ich würde aber jetzt FCAS als großes deutsch-französisches Projekt nicht zum Gradmesser machen dafür, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ich sehe diese großen Projekte auch kritisch. Entscheidender ist doch aber zum Beispiel, was wir in Deutschland wirklich beeinflussen können. Geben wir das Geld dafür aus, um zu sagen, naja, wir bestellen einfach ein paar teure Dinge mehr, weil das Wichtigste ist, dass der Haushalt vollzogen wird und das Geld aus dem Haushalt weg ist. Oder sagen wir, wir nutzen das Geld, um die Technologien, die Startups, die Scale-Ups, die guten Ideen zu fördern und Verteidigungsausgaben auch zu Investitionen zu machen, die Wachstum produzieren. Das kann man doch beeinflussen, da braucht man keine anderen für. Also ich würde nicht immer so an dieses allgemeine europäische appellieren wollen, sondern sagen, machen wir doch in Deutschland erstmal diese Dinge und wir können sie ja öffnen für andere Europäer, so ein bisschen wie der beste Athlet, wenn man sagt, wir können bestimmte Dinge am besten, dann machen wir das so schnell es geht und dann können doch andere Europäer da mitmachen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten nutzt man aber nur, wenn man die strukturellen Reformen mit den neuen Ausgaben verbindet. Und das ist doch der deutsche Fehler. Wir geben sehr viel Geld aus für Infrastrukturen und für Verteidigung. Haben eine Bereichsausnahme sogar, also im Grunde ist das aus der Schuldenbremse ausgenommen und machen das aber in dem alten System. Wir gießen das Geld in ein System, von dem wir wissen, dass es nicht richtig funktioniert. Das halte ich nicht für besonders vernünftig.
Und glauben Sie, dass wir uns im nächsten Jahr bei der nächsten Münchner Sicherheitskonferenz dann dieselben Fragen wiederstellen oder ob da dann schon konkretes Handeln begonnen hat?
Es passieren viele Dinge bei der Industrie und bei Technologieunternehmen. Das ist ja das, was vielleicht auch positiv stimmt, auch dieses Jahr wieder. Hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Hier werden sehr viele praktische Dinge gemacht, praktische Ergebnisse produziert. Und wenn Sie dran denken, dass ja auch jetzt ukrainische Drohnen in Deutschland produziert werden. Präsident Zelensky hat ja die erste in Empfang genommen, dass es auch noch andere Industriepartnerschaften zwischen deutschen und ukrainischen Rüstungsunternehmen gibt. Also da passiert sehr viel, da ist eine hohe Dynamik drin. Es gibt auch sehr viel Interesse von Investoren. Die wollen übrigens in Deutschland investieren. Wäre jetzt gut, wenn die Politik jetzt diese Möglichkeiten auch nutzt und die Rahmenbedingungen dafür schafft, damit dieses Potenzial auch genutzt werden kann. Also es gibt Ansatzpunkte, aber es ist weiter harte Arbeit und es ist, glaube ich, auch ein bisschen Druck auf die Regierung notwendig. So wie die das bisher machen, reicht es noch nicht.
Sagt der Sicherheitsexperte Nico Lange.
NDR Info. Die Meinung.
Die Münchner Sicherheitskonferenz hat einmal mehr gezeigt, Europa braucht einen neuen Umgang mit den USA, meint auch Ingo Lierheimer in seinem Kommentar.
Vor einem Jahr hatte US-Vizepräsident J.D. Vance den Ton gesetzt. Europa einen zivilisatorischen Verfall vorgehalten, mangelndes Demokratieverständnis und einen viel zu nachlässigen Umgang mit Migranten. Vance aggressiver Ton hat Europa damals schockiert. It's not acceptable, antwortete Verteidigungsminister Boris Pistorius und sprach vielen aus dem Herzen. Es war eine emotionale Antwort, aber keine strategische. Ein Jahr lang hat es gedauert, bis diese endlich folgte, wieder auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir erkennen die neue Realität an, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz. Wir gestalten die neue Welt, bewahren dabei unsere Interessen und, wichtig, unsere Werte. Es ist nichts weniger als ein Wechsel des Mindsets. Nach einem Jahr der bis zur Selbstverleugnung gehenden Unterwürfigkeit gegenüber Trump ist jetzt der pragmatische Umgang mit seiner Regierung ausgerufen. Das ist in mehrfacher Hinsicht richtig. Zum einen, weil Trump seinen Kurs nicht wechseln wird, weil seine Regierung das nationale Interesse über internationale Regeln stellt, weil sich die USA von der Weltordnung der letzten Jahrzehnte verabschieden. Marco Rubio hat das in München unterstrichen. Die Rede von Trumps Außenminister wurde vielfach missverstanden, nur weil er sie freundlich verpackt hat in die lapidare Feststellung, dass Europa und die USA dieselben Wurzeln hätten und er gerne ein starkes Europa hätte. Aber eben eines, wie er im Kleingedruckten anmerkte, zu US-Bedingungen. Eines, das Schluss macht mit der Bekämpfung des Klimawandels, eines, das seine Grenzen schließt und den Freihandel einschränkt. Zum anderen ist der Mindset-Wechsel richtig, weil ja nicht nur die USA, sondern vor allem China mit seiner wirtschaftlichen und militärischen Macht für die tektonische Verschiebung der Weltordnung sorgt. Die Mittelmacht Deutschland und letztlich Europa braucht neue Partner, muss sich mit anderen zusammenschließen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Es werden Partnerschaften sein, die nicht zwingend auf gemeinsamen demokratischen Überzeugungen beruhen. Auch dieser Pragmatismus ist notwendig. Einhergehen muss er mit freiheitlichen Wertevorstellungen, wozu weiter die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland gehört. Der US-Außenminister verlor dazu in München kein Wort. Die Europäer versicherten dem ukrainischen Präsidenten nachdrücklich ihre Hilfe und wissen auch, die Selbstständigkeit hat im Moment noch Grenzen. Militärisch ist Europa auf die USA und die NATO angewiesen. Aber auch hier war ein Jahr nach Vance ein neuer Ton zu hören, nämlich der, dass für die USA die NATO ebenfalls ein Wettbewerbsvorteil ist, wie es Merz ausdrückte. Willkommen in der neuen Welt.
Die Meinung von Ingo Lierheimer zum Abschluss der Münchner Sicherheitskonferenz. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Australien hat es schon getan und auch einige EU-Staaten wie Frankreich wollen ein Social-Media-Verbot für Kinder. In Deutschland ringt die Politik noch um den richtigen Umgang. Nun gibt es aber von der SPD immerhin einen konkreten Vorschlag. Nicole Markwald.
Geht es nach der SPD-Bundestagsfraktion, könnte der Zugang zu Social Media für Jugendliche in einem Drei-Stufen-System geregelt werden. So soll für Kinder bis 14 Jahre ein vollständiges Verbot von Social Media-Plattformen wie Instagram, TikTok oder Snapchat gelten. Anbieter sollen verpflichtet werden, den Zugang technisch wirksam zu unterbinden. Bei Verstoß droht ihnen eine Strafe. Für Jugendliche bis 16 Jahre stellen sich die Sozialdemokraten eine verpflichtende Jugendversion der Plattformen vor, in der es beispielsweise keinen fortlaufenden Strom an Inhalten gibt, die vom Algorithmus gesteuert werden. Der Zugang zu den Social-Media-Plattformen soll ausschließlich über eine digitale Brieftasche erfolgen, in der zum Beispiel Personalausweis und Führerschein der Erziehungsberechtigten gespeichert sind. Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren müssen sich nach dem Entwurf selbst bei der digitalen Brieftasche anmelden. Für sie sollen Empfehlungssysteme für Inhalte standardmäßig deaktiviert sein. Wer die möchte, muss sich ausdrücklich dafür entscheiden. Noch gibt es diese Möglichkeit, sich digital zu identifizieren, nicht. Sie soll aber Anfang nächsten Jahres eingeführt werden.
Der Rosenmontag gilt ja traditionell als Höhepunkt des Straßenkarnevals und in den Jecken-Hochburgen wird er natürlich ganz besonders gefeiert. Der Düsseldorfer Rosenmontagsumzug gilt dabei als einer der politischsten in Deutschland. Mehr als 120 Wagen werden morgen durch die Düsseldorfer Innenstadt rollen. Ganz besonders stehen da die von Wagenmauer Jack Tilly im Fokus, denn das russische Regime hat ihn wegen seiner Satirewagen angeklagt. Mehr dazu von Peter Hild.
124 Wagen und mehr als 11.000 Teilnehmer werden durch die Düsseldorfer Innenstadt ziehen. Laut den Organisatoren so viele wie seit rund 20 Jahren nicht mehr. Wir bleiben bunt, egal was kommt, ist das diesjährige Motto. Und dementsprechend haben sich viele Vereins- und Gesellschaftswagen schon beim Wagenbaurichtfest präsentiert, was Zugleiter Michael Faustmann spürbar stolz macht.
Wir werden dieses Jahr einen wunderschönen Rosenmontagszug auf die Straße bringen können. Wir haben ein Motto, was sagt, egal was köht, wir bleiben bunt und wir haben einen Rosenmontagszug, der wird so bunt und wundervoll sein. Ich kann eigentlich nur jedem sagen, kommt vorbei, kommt nach Düsseldorf, guckt es euch an.
Mit besonderer Spannung werden in diesem Jahr die satirischen Mottowagen von Jack Tilly zur Bundes- und Weltpolitik erwartet, die regelmäßig international für Schlagzeilen sorgen. Denn der Künstler steht im Fokus der russischen Justiz, weil er mit seinen Satirewagen die russische Armee verunglimpft haben soll. Ob das ein Thema im Zug wird? Tilly verrät vorab natürlich nichts.
Wir haben ja seit einem Vierteljahrhundert strengste Geheimhaltung in Düsseldorf. Das heißt, wir verraten noch nicht mal mehr die Themen. Aber ich kann natürlich so viel sagen, dass wir weiterhin auch alle Despoten, Demagogen und Diktatoren dieser Welt satirisch verwursten auf unseren Karnevalswagen. Wir werden jetzt weder härter zuschlagen, noch werden wir irgendwie etwas moderater sein aus Furcht. Wir machen unsere Arbeit ganz normal. Wir lassen uns davon natürlich nicht beeindrucken. Das wäre noch schöner.
Der Wirbel um Tillys Strafprozess in Moskau beschäftigt das Düsseldorfer Komitee auch in Sachen Sicherheit. Hunderte von Polizisten und rund 200 Ordnungskräfte werden rund um die Zugstrecke im Einsatz sein. Polizeidirektor Oliver Struthoff.
Zu den konkreten Gefährdungslagen kann ich Ihnen an der Stelle nicht sagen. Sie können sicher sein, dass wir die Sicherheitslage düsseldorfweit, deutschlandweit und weltweit immer im Blick haben und unsere Konzepte entsprechend, auch was im Bereich Taktile angeht, anpassen.
Neben den satirischen Mottowagen gibt es im Düsseldorfer Zug weitere Highlights. So wird die große japanische Community in der Stadt, mit rund 15.000 Menschen die größte in Deutschland, erstmals mit einem eigenen Wagen dabei sein. Generalkonsul Yoshitaka Tsunoda.
Das ist ein Symbol der Form der Freundschaft der japanischen Gemeinde der Stadt Düsseldorf. Und besonders diesen, ja, mit eigenem Wagen ist mir sehr gefreut und auch sehr stolz darauf.
Erstmals ist auch die Nachbarstadt Neuss in Düsseldorf mit einem eigenen Wagen dabei. Gestaltet von Jacques Tilly, weil ein großes Ereignis seine Schatten vorauswirft, die anstehende Landesgartenschau. Bürgermeister Rainer Breuer.
Es ist uns einfach eine Ehre, auch dabei sein zu dürfen, um uns zu präsentieren und Teil eines bunten Programms zu sein, wo wir sehr glücklich sind, dass es stattfindet.
Teil des bunten und vielfältigen Düsseldorfer Zugs wird in diesem Jahr zum 5. Mal ein interreligiöser Toleranzwagen sein, auf dem unter anderem Christen, Juden, Muslime, Aleviten und in diesem Jahr erstmals Vertreter der Buddhisten wie Michael Nottelmann-Fell gemeinsam feiern wollen.
Die Zeiten sind, ich denke, wie wir alle wissen, sehr ernst und gerade zwischen den Religionen ist es im Augenblick sehr wichtig, dass wir den Geist des Friedens und auch ja der freudigen Anerkennung des anderen bewahren.
Und Düsseldorfs Wagenbauer Jacques Tilly verrät wirklich nichts über seine diesjährigen Mottowagen?
Lasst euch überraschen, Rosenmontag gehen die Tore auf und dann wissen alle Bescheid, was wir gebaut haben.
Karneval oder Fasching wird ja auch im Norden gefeiert. Beim größten Umzug in Braunschweig waren heute schon mal 250.000 Leute auf der Straße. Und morgen geht's unter anderem in Marne in Schleswig-Holstein weiter. Unser Reporter Hauke Bülow, der hat sich schon mal umgehört und gefragt, verkleidet zur Arbeit, ist das was für Sie am Rosenmontag?
Verkleidet? Nee, noch nie. Nicht, dass ich wüsste.
Würdet ihr denn gerne? Ist ja gerade Karnevalszeit.
Boah, ist in meinem Beruf schwierig.
Was machst du denn?
Kfz-Mechatroniker. Da Arbeitskleidung brauchen wir und...
Michelin-Männchen?
Das könnte man machen.
Wer von Ihnen ist denn schon mal verkleidet zur Arbeit gegangen?
Ich.
Echt?
Ja, klar. Als Einhorn, aber nur mit dem Haarreifen. Ich bin in der Zahnarztpraxis.
Wie gucken die Patienten da?
Lustig, die find's gut.
Ja, ich bin schon mal zur Arbeit verkleidet gekommen, als Parkscheibe zum Beispiel, weil ich in der Kita arbeite.
Wie sieht eine Parkscheibe aus verkleidet?
Blau. Und es ist eingestellt eine Uhrzeit. Und oben hatte ich eine blaue Perücke, also blaue Haare dazu.
Und jetzt der Sport mit Lars Bente und die wichtigste Frage vorab. Was ist dein Kostüm am Rosenmontag?
Geletoni, ich höre mich nicht.
Jetzt?
Kann das sein? Ah, jetzt höre ich mich. Sehr gut. Ja, gut. Vielleicht als Geletoni. Mal sehen. Und dann eventuell auch mit ein paar Medaillen drum. Dazu kommen wir gleich, denn die Skeletonis, die könnten heute was reißen bei diesen Olympischen Winterspielen. Aber wir wollen jetzt erstmal auf den bisherigen Olympiatag gucken, denn der 9. Wettkampftag, der fiel bisher ohne deutsche Medaille raus, wobei so ganz stimmt das ja nicht. Kerstin von Kalkreuth aus unserem ARD-Olympiateam sollte uns jetzt eigentlich zugeschaltet sein, aber das klappt wohl bisher noch nicht. Deswegen gucken wir mal alleine, ohne Hilfe aus Mailand und Cortina D'Ampezzo zu den Olympischen Winterspielen, denn da gab es zwar noch keine Medaillen, aber 4 wurden heute trotzdem schon überreicht an das Team D, unter anderem auch an 2 Niedersachsen, nämlich Arne Pfeiffer und Daniel Böhm, wenn auch mit einer 12-jährigen Verspätung. Ja, in Sotschi, da hatten sie nämlich im Biathlon, in der Biathlon-Staffel Silber gewonnen. Nachträglich wurde aber ein russischer Starter wegen Dopings gesperrt und damit ging jetzt Gold an das deutsche Team. Und diese Ehrung, die wurde jetzt nachträglich also in Mailand und Cortina nochmal absolviert und damit auch Arne Pfeiffer und Daniel Böhm aus Niedersachsen, die beiden Harzer, jetzt mit ihrer Goldmedaille, mit einer weiteren Goldmedaille sogar für Arne Pfeiffer, wurde es nachträglich nochmal gewürdigt. Ansonsten blicken wir mal auf den heutigen Tag und wie gesagt, ohne Medaillen. Und warum das so ist, das erklärt Achim Scheu.
Ja, Platz 6 am Ende im Verfolgungsrennen. Die Italienerin Lisa Vitozzi holte sich Gold. Franziska Preuß hatte sich auf jeden Fall mehr ausgerechnet, aber 2 Fehler im letzten Schießen waren zu viel. Bei den Männern gewann der Schwede Martin Ponsiluoma. Hier war Philipp Horn als 11. der beste Deutsche. Lena Dürr wurde im Riesenslalom 9. Federica Brignone aus Italien siegte ihre 2. Goldmedaille bei den Spielen. Und mit Platz 1 der norwegischen Langlaufstaffel ist Johannes Høsflot Klæbo alleiniger Rekordsieger olympischer Winterspiele, die 9. goldene seiner Karriere.
Ja, und goldene Medaillen für das deutsche Team könnten heute noch drin sein. Jetzt bald in circa einer Stunde schon bei den Skeleton-Piloten und Pilotinnen, denn es ist zum ersten Mal ein Mixed-Wettbewerb. Da haben 2 deutsche Teams, 2 deutsche Duos sehr gute Aussichten auf eine Medaille. Und im Skispringen, da sind heute die Frauen dran, auch da gibt's Medaillenchancen. Außerdem ein Highlight heute Abend, am späteren Abend dann noch die Eishockey-Cracks. Das deutsche Team spielt gegen den großen Favoriten USA. Ja, jetzt blicken wir aber erstmal zum Fußball und zwar zur Bundesliga. Da spielt gerade der VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig in Leipzig und live vor Ort ist unser Reporter Erik Bader.
Wolfsburg führt nach wie vor mit 1:0 bei RB Leipzig. Die Mannschaft aus dem Tabellenkeller, die unbedingt dort raus will, gegen die Mannschaft, die die Vorgabe bekommen hat aus der Chefetage. Champions League Platz ist ein Muss. Und RB Leipzig, kleines bisschen aus dem Konzept gefühlt gekommen nach diesem Führungstreffer von Wolfsburg. Wolfsburg wiederum jetzt auch mit 1, 2, 3 guten Gelegenheiten in Richtung Leipziger Tor. Wenn auch noch keine weiteren 1000-prozentigen. RB Leipzig jetzt mal mit der Vorwärtsbewegung auf der rechten Seite. Doppelpassversuch in den 16er hinein. Die Wolfsburger Abwehr bleibt aber stabil, kann das Ding zunächst rausklären. RB Leipzig versucht weiter Druck aufzubauen. Wolfsburg behilft sich mit einem weiten Ball einfach mal nach vorn in die gegnerische Hälfte, um ein bisschen Druck wieder rauszunehmen. RB Leipzig versucht also jetzt wieder ein bisschen mehr in diesen Spielflow aus der ersten Hälfte reinzukommen. In dieser ersten Halbzeit hatten sie ja unzählige Chancen liegen lassen. Mittlerweile RB auch mit 2 frischen Kräften auf dem Platz, Baku und Romulo für Henrichs und Harder. Wolfsburg hat er ebenfalls bereits gewechselt. Zwanberg ist in der Partie für Shiogai. Und jetzt gibt es eine kleine Unterbrechung. Ball landet im Seitenaus. Einwurf gibt es für den VfL Wolfsburg in der eigenen Hälfte. Und damit bleibt es erstmal nach 68 Minuten 0:1 zwischen RB Leipzig und Wolfsburg.
Ja, Erik Bader war das live aus Leipzig. Das also das letzte Spiel von diesem 22. Spieltag. Außerdem hat heute schon Augsburg im Kellerduell gegen den tabellenletzten Heidenheim gewonnen mit 1:0. Ja, in der zweiten Liga, da rutscht Kiel immer dichter ran an die Abstiegsränge. Nach der 1:2-Pleite gegen den neuen Tabellenführer Schalke ist Holstein nur noch 14. Nur einen Punkt vorm Abstiegsrelegationsplatz. Und in der Bundesliga der Fußballerinnen, da ist die Meisterschaft quasi schon entschieden, nachdem die Wolfsburgerinnen heute gepatzt haben. Der VfL, der ist in Essen oder gegen Essen nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Damit beträgt der Rückstand zum Spitzenreiter München schon 11 Punkte. Also das wird sich der Titelverteidiger FC Bayern wohl nicht mehr nehmen lassen. Ja, und in der Handball-Bundesliga, da hat eben Flensburg das Nordduell in Hamburg gewonnen, und zwar mit 38:35. Und Kiel hat jetzt gerade Tabellenführer Magdeburg zu Gast. Die zweite Halbzeit ist gerade losgegangen und die Magdeburger, die führen in Kiel mit 14:11, aber im Handball ist da noch vieles möglich.
Der Sport mit Lars Bente, vielen Dank. Und damit enden unsere Themen des Tages an diesem Sonntag. Vielen Dank für das Interesse. Im Studio verabschiedet sich Jan Oppel.